So, jetzt wollte ich euch erstmal was vorlesen, wenn ich es gefunden habe. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das gar nicht. Vielleicht müsst ihr dann ja mal zuhören. Das steht nämlich in 2. Makkabäer drin. Das steht nicht in jeder Bibel drin. In den Alten steht das noch drin, aber in den Neuen nicht mehr. 2. Makkabäer, Kapitel 7. Und zwar ist das in der Zeit, als die Juden unter die griechische Herrschaft gekommen sind. Und sie hatten einen wunderbaren Neuaufbruch gehabt unter Nehemia, unter Esra, unter dem neuen Tempelbau. Und da ging das richtig gut ab. Und als die griechischen Könige, als Alexander kam, Alexander der Große und nach ihm dann die Diadochen, die Generäle, die das Land unter sich dann aufteilten, da fiel auch Judäa, fiel unter die griechische Herrschaft. Und da kam dann die große Versuchung. Der Hellenismus ergriff das ganze Land, ergriff ganz Asien, ergriff Ägypten, Vorderasien, Judäa, Persien war, alles wurde vom Hellenismus überrollt. Und der Hellenismus machte alle Menschen gleich. Eine Sprache, die griechische Sprache, die griechische Kultur und aber was dabei auf der Strecke blieb, das war der Gott Israels. Und es war dieser Antiochos Epiphanes, war das einer der griechischen Könige. Er setzte einen Zeus-Altar, einen Altar in den Tempel des lebendigen Gottes. Und die Leute mussten und sie sollten und mussten Schweine opfern. Das war den Juden ein Gräuel. Ein Gräuel. Warum? Weil es Gott selbst ein Gräuel war. Weil es im Worte so geschrieben steht. Und die Sitten und die Gebräuche der Griechen und all diese Auflockerungen, auch der Ethik, der Gebote, die Gott gegeben hat, fielen in sich zusammen. Und das war eine Zeit des totalen Relativismus. Und in dieser Zeit brauchte das Volk Menschen, die für Gott aufstanden. Menschen, die nicht mitmachten im Strom der Zeit. Die sich nicht einfach treiben ließen. Die sich nicht verführen ließen. Sondern die festhielten an dem Gott ihrer Väter und an seinem Wort. Halleluja. Ein andermal geschah es, dass man 7 Brüder mit ihrer Mutter festnahm. Der König wollte sie zwingen, entgegen dem göttlichen Gesetz Schweinefleisch zu essen und ließ sie darum mit Geißeln und Riemen peitschen. Einer von ihnen ergriff für die anderen das Wort und sagte, was willst du uns fragen und von uns wissen? Eher sterben wir, als dass wir die Gesetze unserer Väter übertreten. Da wurde der König zornig und befahl, Pfannen und Kessel heiß zu machen. Kaum waren sie heiß geworden, ließ er ihrem Sprecher die Zunge abschneiden, ihm nach Skythenart die Kopfhaut abziehen und Nase, Ohren, Hände und Füße stückweise abhacken. Dabei mussten die anderen Brüder und die Mutter zuschauen. Den grässlich Verstümmelten, der noch atmete, ließ er ans Feuer bringen und in der Pfanne braten. Während sich der Dunst aus der Pfanne nach allen Seiten verbreitete, sprachen sie und ihre Mutter einander Mut zu, in edler Haltung zu sterben. Sie sagten, Gott, der Herr, schaut auf uns und gewiss hat er Erbarmen mit uns. Denn so hat es Mose klar gesagt in dem Lied, in dem er öffentlich das Volk anklagte. Und er wird mit seinen Dienern Erbarmen haben. Als der erste der Brüder auf diese Weise gestorben war, führten sie den zweiten zur Folterung. Sie zogen ihm die Kopfhaut samt den Haaren ab und fragten ihn, willst du essen, bevor wir dich Glied für Glied foltern? Er antwortet in seiner Muttersprache, nein. Deshalb wurde er genauso wie der erste gefoltert. Als er in den letzten Zügen lag, sagte er, du Unmensch, du nimmst uns dieses Leben. Aber der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze gestorben sind. Nach ihm folterten sie den dritten. Als sie seine Zunge forderten, streckte er sie sofort heraus und hielt mutig die Hände hin. Dabei sagte er gefasst, vom Himmel habe ich sie bekommen und wegen seiner Gesetze achte ich nicht auf sie. Von ihm hoffe ich, sie wieder zu erlangen. Sogar der König und seine Leute staunten über den Mut des jungen Mannes, dem die Schmerzen nichts bedeuteten. Als er tot war, quälten und misshandelten sie den vierten genauso. Dieser sagte, als er dem Ende nahe war, Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns wieder auferweckt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Menschenhand sterben. Für dich aber gibt es keine Auferstehung zum Leben. Anschließend nahmen sie sich den fünften vor und misshandelten ihn. Der sah den König an und sagte, du bist ein vergänglicher Mensch und doch hast du die Macht unter den Menschen zu tun, was du willst. Aber glaub nicht, unser Volk sei von Gott verlassen. Mach nur so weiter, du wirst seine gewaltige Macht Kraft spüren, wenn er dich und deine Nachkommen züchtigt. Nach ihm holten sie den sechsten. Sterbend sagte er, lass dich nicht täuschen, du wirst nichts ausrichten, denn wir sind selbst schuld an unserem Leid, weil wir gegen unseren Gott gesündigt haben. Darum konnte so Unfassbares geschehen. Glaub aber ja nicht, dass du heil davonkommst, denn du hast es gewagt, mit Gott zu kämpfen. Auch die Mutter war überaus bewundernswert und sie hat es verdient, dass man sich an sie mit Hochachtung erinnert. An einem einzigen Tag sah sie nacheinander ihre sieben Söhne sterben und ertrug es tapfer, weil sie dem Herrn vertraute. In edler Gesinnung stärkte sie ihr weibliches Gemüt mit männlichem Mut, redete jedem von ihnen in ihrer Muttersprache zu und sagte, ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib entstanden seid, noch habe ich euch Atem und Leben geschenkt, auch habe ich keinen von euch aus den Grundstoffen zusammengefügt. Nein, der Schöpfer der Welt hat den werdenden Menschen geformt, als er entstand. Er kennt die Entstehung aller Dinge. Er gibt euch gnädig Atem und Leben wieder, weil ihr jetzt um seiner Gesetze willen nicht auf euch achtet. Antiochus aber glaubte, sie verachte ihn, und er hatte den Verdacht, sie wolle ihn beschimpfen. Nun war nur noch der Jüngste übrig. Auf ihn redete der König nicht nur mit guten Worten ein, sondern versprach ihm unter vielen Eiden, ihn reich und sehr glücklich zu machen, wenn er von der Lebensart seiner Väter abfalle. Auch wolle er ihn zu seinem Freund machen und ihn mit hohen Staatsämtern betrauen. Als der Junge nicht darauf einging, rief der König die Mutter und redete ihr zu, sie solle dem Knaben doch raten, sich zu retten. Erst nach langem Zureden willigte sie ein, ihren Sohn zu überreden. Sie beugte sich zu ihm nieder und den grausamen Tyrannen verspottend, sagte sie in ihrer Muttersprache, mein Sohn habe Mitleid mit mir. 9 Monate habe ich dich in meinem Leib getragen. Ich habe dich 3 Jahre gestillt, dich ernährt, erzogen und für dich gesorgt, bis du nun so groß geworden bist. Ich bitte dich, mein Kind, schau dir den Himmel und die Erde an, sieh alles, was es da gibt und erkenne, Gott hat das aus dem Nichts erschaffen. Und so entstehen auch die Menschen. Habe keine Angst vor diesem Henker, sei deiner Brüder würdig und nimm den Tod an. Dann werde ich dich zur Zeit der Gnade mit deinen Brüdern wiederbekommen. Kaum hatte sie aufgehört, da sagte der Junge, auf wen wartet ihr? Dem Befehl des Königs gehorche ich nicht. Ich höre auf den Befehl des Gesetzes, das unseren Vätern durch Mose gegeben wurde. Du aber, der sich all diese Bosheiten gegen die Hebräer ausgedacht hat, du wirst Gottes Händen nicht entkommen. Denn wir leiden nur, weil wir gesündigt haben. Wenn auch der lebendige Herr eine kurze Zeit lang zornig auf uns ist, um uns durch Strafen zu erziehen, so wird er sich doch mit seinen Dienern wieder versöhnen. Du Ruchloser aber, du größter Verbrecher der Menschheit, überheb dich nicht und werde nicht durch falsche Hoffnungen übermütig, wenn du deine Hand gegen die Kinder des Himmels erhebst. Denn noch bist du dem Gericht des allmächtigen Gottes, der alles sieht, nicht entronnen. Unsere Brüder sind nach kurzem Leiden mit der göttlichen Zusicherung ewigen Lebens gestorben. Du jedoch wirst beim Gericht Gottes die gerechte Strafe für deinen Übermut zahlen. Ich gebe wie meine Brüder Leib und Leben hin für die Gesetze unserer Väter und rufe zu Gott, er möge unserem Volk bald wieder gnädig sein. Du aber sollst unter Qualen und Schlägen bekennen müssen, dass nur er Gott ist. Bei mir und meinen Brüdern möge der Zorn des Allherrschers aufhören, der sich zu Recht über unser ganzes Volk ergossen hat. Da wurde der König zornig und verfuhr mit ihm noch schlimmer als mit den anderen. So sehr hatte ihn der Hohn verletzt. Auch der Jüngste starb also mit reinem Herzen und vollendetem Gottvertrauen. Zuletzt starb nach ihren Söhnen die Mutter. Das geschah im 2. Jahrhundert vor Christus. Eine Mutter mit ihren Söhnen, 7 Söhne, und sie sah alle ihre 7 Söhne sterben. Diese Diese Stelle hat sehr, sehr vielen Christen in den ersten Jahrhunderten sehr, sehr viel bedeutet. Denn das ist etwas, was viele Christen nachempfinden konnten. Aus dem Blut der Märtyrer entstand der Same für die Kirche. Auf jeden Märtyrer kamen 10 andere, die dazukamen und ihr Leben Christus gaben. Nicht jeder muss sein Leben so geben, wie diese Menschen hier, wie diese hier gegeben haben. Das ist richtig. Aber vielen ist es so ergangen. Und wir dürfen uns darüber nicht so ein Wolkenkuckucksheim schaffen, dass wir meinen, wir sind für alle Zeit sicher und uns kann so etwas nie passieren. Sondern diese Bereitschaft, unser Leben zu lassen, das ist etwas, was Gott in uns aufrechterhalten will, was er aufbauen will. Wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören ihm. Ob wir nun leben oder sterben, so sagt Paulus. Ob wir leben oder sterben. Halleluja, vielleicht hättest du doch weiterreden sollen, was erbaulich ist. Also, wie ihr schon merkt, es ist ernst. Es ist ernst. Und ich wurde deshalb daran erinnert, eine Regierung, die herrschen will, sie muss sich auch durchsetzen können. Es steht geschrieben in der Bibel, dass Gott die Autorität gegeben hat. Das heißt, dass er selbst Regierung, Kaiser, Könige eingesetzt hat. Und dass sie für das Gute sorgen sollen, für das Gesetz sorgen sollen. Aber es ist so, dass nicht jede Regierung wirklich das in dem Maße auch verwirklicht. Das ist einfach so. Und das, was eine Regierung erkennt, sie braucht Einheit im Reich. Das heißt also, es muss alles funktionieren. Und darum kam es dann schon sehr früh im Römischen Reich, nicht anders als unter den Griechen, kam es dazu, wir müssen Einheit haben. Und Einheit heißt, dass sich alle auf einen Bund mit einem einlassen. Dieser Bund war der römische Kaiser. Du machst einen Bund mit dem römischen Kaiser, gehst hin, machst dein Opfer für ihn und oder mit ihm. Dabei war es ganz egal, ob du ihn nun ganz persönlich als Gott tituliertest oder ob du seinen Göttern tituliertest. Das war im Grunde genommen, war das egal. Der eine hielt mehr von sich, dass er sagte, ihr müsst mir opfern und der andere sagte, ihr müsst meinen Göttern opfern. Und dann konntest du hingehen und konntest sagen, okay, ich gehe dahin. Und mach das. Das Christ, natürlich konntest du Christ sein. Selbstverständlich konntest du Christ sein. Aber dein Glaube oder dein Gott war eben nur einer von den anderen Göttern. Was ist daran so Besonderes? Also, und die Christen waren dazu gezwungen, sie mussten hingehen. Sie mussten hingehen, sie wurden alle in Listen erfasst, alle Menschen wurden erfasst, sie mussten hingehen und sie mussten opfern. Da wird es dann schwierig. Das sind die Situationen dann, das ist nicht unbedingt, dass die Kaiser jetzt unmenschlich waren in dem Sinne. Oh nein, viele davon waren, Kaiser Marc Aurel war ein hervorragender Philosoph und ein Philanthrop und Menschenfreund. Aber er hat es ganz besonders auch so drauf gehabt, dass die Leute eins wurden, dass sein Reich eins wurde, dass sie sich auf diesen Bund mit ihm einließen. Darum hat er das getan. Die Welt und der Glaube und Gott können nicht übereins gehen. Das geht nicht. Das System dieser Welt und Gott, das klappt nicht. Das geht einfach nicht. Das Paradoxe ist allerdings, dass Menschen bekannt haben, auch sich zu dem Kaiser gewandt haben und sie haben gesagt, höre Kaiser, schau auf das Leben dieser Menschen, schau auf uns hin, wo ist wie sonst in deinem Reich, wo ist Raub, wo ist Mord, wo ist Totschlag, wo sind die bösen Sachen? Schau dir die Christen an, schau dir bei ihnen, sieht es anders aus. Das hat ihn gar nicht interessiert. Das ist hochinteressant, ist das. Denn das, was damals war, was die Juden erlebten und das, was die Christen in der römischen Kaiserzeit erlebten, das ist etwas, was wiederkehrt. Das müssen wir wissen. Heute werden alle möglichen Gesetze werden geschaffen und gemacht, die sich mit den Gesetzen Gottes absolut nicht vertragen. Absolut nicht vertragen. Und es kommt die Zeit, da werden wir eingeschwört auf die Gesetze, die gegen Gott sind. Das ist heute, geht das schon los. Teilweise geht es wirklich schon los. Karin sagte letztens irgendwas mit diesem Gender Mainstreaming. Da ist das jetzt, ist das so, in der Schweiz, da kannst du nicht mal Vater und Mutter sagen. Da sagst du Älter 1 und Älter 2. Ja. Das ist erstaunlich, ne? Ich habe auch gedacht, das gibt's doch gar nicht. Älter 1 und Älter 2. Und im Europaparlament ist jetzt die Eingabe gemacht worden, das Wort Mutter soll abgeschafft werden. Merkt ihr, da ist etwas am Gange. Da ist etwas am Gange, da läuft etwas, dass etwas aufgerichtet wird. Und es sind gar nicht mal die Politiker, sondern es ist eine Lobby, die außerhalb der Politik steht und das hineindrückt und hineinschiebt. Und darum ist es für uns wichtig, dass wir wach sind. Dass wir wach sind, diese Dinge bedenken, diese Dinge sehen und, wenn es möglich ist, dagegen angehen. Der Staat, die Politiker, die nehmen diese Gesetze, machen diese Gesetze, die werden eingebracht, da ist eine Lobby, die das vertritt und dann stimmen sie über die Sachen ab und dann werden diese Gesetze einfach angenommen. Leider ist das so. Und vor einiger Zeit hatte ich mit einem von den Hells Angels gesprochen. Der ist in so einer Untergruppe der Hells Angels. Die haben sich jetzt ganz friedlich, haben sich die Hells Angels und die Bandidos, die haben sich zusammengesetzt, haben sich die Hände geschüttelt, haben gesagt, wir wollen Zukunft, wollen wir Backe-Backe-Kuchen spielen. Wir sind Friede, Freude, Eierkuchen, alles klar. Das war gerade, bevor sie da ein Gesetz machen wollten, dass sie die verbieten. Und der sagte mir, das ist alles nur für die Fassade ist das. Untereinander gucken wir uns trotzdem nicht an und machen. Warum? Ja, du meinst doch einfach, wir haben doch unsere eigenen Gesetze. So ist das. Unsere eigenen Gesetze. Und das ist, jede Richtung hat ihre eigenen Gesetze. Jede Sekte oder was weiß ich hat ihre eigenen Gesetze. Und da, wo jede Gemeinschaft, jede Richtung ihre eigenen Gesetze hat, da gibt es die Probleme. Der Staat, die Regierung kann sich nicht leisten, unterschiedliche Gesetze zu haben und zuzulassen, dass die so machen. Und merken wir, dass da kommt, der große Konflikt kommt da. Wir sind Christen und wir haben ein Gesetz. Dieses Gesetz ist das, dass wir an Christus glauben und dass wir nach dem Gesetz Gottes leben und dass wir das akzeptieren. Und da ist früher oder später ist da Problematik angesagt. Das ist ganz normal, ist das. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Und wenn wir dieses alles so sehen und erkennen, dann ist das jetzt, wenn du die Frage hast, darf eine Muslimin, darf sie ein Kopftuch tragen? Dann sagen alle, oh nein, auf gar keinen Fall und so weiter, geht nicht. Darf nicht sein hier. Und wir als Christen natürlich auch. Oh nein, darf nicht sein. Aber das Verrückte ist, dass das, worauf wir uns da einlassen, wo wir sagen, ja, das darf nicht sein, genau die gleiche Gesetzmäßigkeit wird gebraucht, damit uns der Strick wieder gedreht wird. Denn das, was für die Mohammedaner ihr Kopftuch ist, das sind für uns wieder, wenn wir sagen, halt, Homosexualität, da hat Gott aber gesagt, das gibt es nicht. Oh, Kopftuch, Homosexualität, Gegner, das ist alles in eins. Also, platt machen. Ja, wir bewegen uns auf eine Ebene hin, wo wir alle gleichgeschaltet werden. Wo Gott keinen Platz mehr hat. Ob es der Gott der Christen ist, ob es der Gott der Muslime ist oder sonst was, solange er sich der staatlichen Ordnung nicht fügt. Darum steht geschrieben, in der Bibel steht geschrieben, und der Mann der Gesetzlosigkeit wird sich auf den Thron setzen. Mit der Gesetzlosigkeit heißt es nicht, das heißt nicht, dass alle Gesetze abgeschafft werden. Das heißt es nicht. Aber der Gesetzlosigkeit, das heißt das, dass die Gesetze, die von Gott kommen, dass seine Ordnung, seine Ökonomie, seine Ordnung auf dieser Welt nichts mehr gelten, sondern dass der Mensch seine eigene Ordnung schafft. Und das ist das Schlimme. Das ist das Furchtbare, ist das daran. Nun, das Paradox ist, dass die Regierung an sich, dass der Staat eigentlich keine Angst in dem Sinne vor Christen haben muss. Dass sie böse sind oder dass sie als Verbrecher tätig würden. Dass es das Paradoxe ist, dass Gott uns ein anderes Gebot gegeben hat. Ihr sollt lieben. Es ist etwas ganz anderes. Die Liebe tut nichts Böses. Aber damit kann die Welt nichts anfangen. Damit kann der Geist der Welt nichts anfangen, die Menschen schon. Aber der Geist dieser Welt kann damit nichts anfangen. Wir steuern also auf etwas zu, wo wir gezwungen werden, Stellung zu nehmen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Das heißt also, in dem Bereich, wo wir mit Menschen zusammenkommen, mit ihnen zusammen sind, und es kommen Dinge zur Sprache, dann müssen wir Stellung nehmen. Dann müssen wir sagen, halt mal, so geht das nicht. Das ist vom Wort Gottes her. Ist das nicht möglich? Wir müssen Stellung nehmen. Sonst werden wir mitgespült mit dem Ganzen und wir wundern uns auf einmal, da kommt der riesige Regen auf uns nieder und die Sturmflut auf uns nieder. Aber wenn wir von Anfang an Stellung beziehen, wenn wir sagen, halt, nein, das ist nicht richtig. Diese Gesetze, die da geschaffen sind oder die Richtung, die da ist, das ist nicht richtig, wir können das nicht. Es ist so und so, ich rede mit Menschen und sage ihnen das, ob sie der gleichen Meinung sind, ob ich sie gewinnen kann. Das ist wieder eine andere Sache. Aber ich meine, wenn ich mit dem Gesetz anfange oder mit der Ordnung Gottes anfange, ich kann auch weitererzählen. Ich soll letzten Endes ja auch ein Zeuge Christi sein. Ich soll auch von Christus, vom Kreuz soll ich weitererzählen. Ich bleibe ja nicht bei dem Gesetz oder bei der Ordnung Gottes, bei einem Detail stehen, sondern ich gehe weiter und erzähle den Menschen von einer frohen Botschaft. Aber wir müssen damit rechnen, dass der Widerstand groß ist. Jesus hat ganze 3 Jahre, hat er was erzählt. Und dann wurde er zum Schweigen gebracht. Stephanus hat auch nicht allzu lange geredet. Er hat kräftig geredet, aber nicht allzu lange. Lass uns das ruhig mal lesen. In der Apostelgeschichte müsste das stehen, ne?
Apostelgeschichte.
Ja, da hat er ihnen das vorgeworfen, dass sie sich gegen Gott stellten, dass die Juden, wo wir vorher noch dieses Beispiel an der Frau und den Söhnen, ihren Söhnen gesehen hatten, dass sie aber den Kern des Evangeliums, diesen Kern nicht erfasst hatten und dass sich da die Schriftgelehrten und die Pharisäer sich gegen sie stellten. Und dann sagt er, ihr Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immer zu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus, er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Hier ist eine kleine Verschiebung. Eine kleine Verschiebung insofern, es geht hier nicht um die Sünde. Stephanus starb nicht um der Sünde. Um seiner eigenen Sünde wegen. Sondern er starb als Märtyrer, als Zeuge Christi. Und er starb in einer anderen Haltung. Als er starb, da sagt er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. So wie Christus, als er am Kreuz hing, als er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber das, was gleich ist, was die Frau mit ihren Söhnen und was Jesus sowieso jetzt, aber was Stephanus, verband, ist, dass sie beide für ihren Glauben eintraten, dass sie fest waren. Und das ist etwas, was Gott hervorbringen will. Diese Festigkeit, zu dieser inneren Haltung will er kommen. Ich meine, wir haben vorhin gesungen von Frieden. Das ist gut, Frieden. Wir brauchen diesen Frieden. Aber dieser Friede wird erst dann verwirklicht, wenn wir im Kampf bewährt sind. Und wenn wir jetzt diesen Kampf, diesen bewährten Kampf, da kannst du jetzt sagen, okay, gegen Dämonen, Fürstentümer, Mächte, Gewalten. Aber all diese Fürsten und Mächtetümer und Gewalten bedienen sich oft sehr, sehr viel Haut und Knochens. Das heißt also, die sind ganz konkret menschenartig, die uns gegenübertreten. Da können wir nicht denen in den Hintern treten oder sonst wie was. Vielfach bringt es auch nichts, wenn du einem Menschen, der böse zu dir ist, dass du dir sagst, in Jesu Namen gebiete ich dir jetzt, verlass diese Menschen. Weißt du, dann guckt der vielleicht und gibt dir dann mal richtig einen drauf. Oder wenn du Glück hast, dann geht er weg. Dann sagt er, dann denkt er, naja. Dann hat es ja auch eine Wirkung. Aber jedenfalls erleben wir das hier. Oder Paulus oder sonst wie was. Sie haben nicht angefangen, bei denen, die sie verfolgt haben, die Teufel auszutreiben. Halleluja, sondern sie waren stark in ihm. Sie hatten den Frieden, seinen Frieden. Sie haben sich daran gewöhnt. Sie haben im Kampf es gelernt, zu stehen, festzustehen, zu erkennen, halt, wo sind die Gefahren? Wo wird es schwierig? Wo setzt das ein? Und sie haben auch nicht gegen die Regierung und gegen die staatlichen Ordnungen haben sie auch nicht rumgemotzt oder darüber geschimpft, wie furchtbar und was für eine großen Schweinehunde das alle sind oder sonst wie was. Sondern als Paulus vor dem Richterstuhl stand, da war einmal war der Herodes Agrippa, der zweite, das war der König war da, dann der römische Statthalter stand vor ihm, das waren die höchsten Autoritäten des ganzen Landes und er gab ihnen die Ehre. Er sagte, König Agrippa, du müsstest es verstehen. Er ging ihnen entgegen. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Gott will etwas in uns aufrichten. Eine Haltung der Entschlossenheit. Eine Haltung der Festigkeit. Und dass wir die Augen geöffnet bekommen, was in dieser Welt vor sich geht. Aber ohne gewaltige Verschwörungstheorien zu entwickeln. Ohne dass wir nun hinter jedem Busch und sonst wie was gleich, sonst was wittern. Eine Art geistlicher Nüchternheit, die wach ist, die einfach wach ist und sieht und erkennt und Stellung bezieht. Und das in einer Art und Weise, dass ich denke, es kann sein, dass ich eventuell vielleicht sogar mein Leben verliere. Es kann sein, dass ich mächtig einen draufkriege. Aber das soll mich nicht hindern, Stellung zu beziehen. Das soll mich nicht daran hindern, fest zu sein in Christus. Und dieses ist nicht aus einer gesetzlichen Haltung heraus. Ich bin der Gute, ich bin der Beste. Und das sind alles die Bösen. Sondern dass ich wohl erkenne und bedenke, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt also, dass ich die Menschen, die mir gegenübertreten, dass ich das, was mir gegenübertritt, dass ich das Fleischliche, dass ich das nicht verachte oder ablehne. Halleluja, preis den Herrn. So sehen wir, dass es sich zuspitzt und dass wir auf einen Höhepunkt zusteuern, wo sich das Reich Gottes und das Reich dieser Welt, wo sie sich beide entwickeln. Das heißt, die an Christus glauben, werden vorbereitet, zubereitet für diese letzte Zeit. Und die Welt, sie wird auch vorbereitet. Der Geist dieser Welt formt diese Welt, dass sie gar nicht mehr gut und böse erkennt. Das ist, wenn wir diese Sachen, mit diesem Gender Mainstream und was das alles ist, da merkst du irgendwo, das ist selbst der gesunde Menschenverstand hat da ausgesetzt. Das ist die Menschheit verdummt, verblödet. Der Geist dieser Welt verblödet die Menschen. Aber du kannst nicht einem Menschen sagen, du bist blöd. Das ist wieder was anderes. Sondern du kannst nur die Menschen lieben und kannst darum beten, oh Herr, gib Gnade, dass Menschen sehen und erkennen können. Gib Gnade, dass ihre Augen geöffnet werden, auf was sie sich eingelassen haben. Herr, gib noch Gnade, denn es ist noch die Zeit der Gnade. Es ist noch die Zeit der Gnade und darum können wir noch sagen, Herr, vergib ihnen, denn sie nicht, wissen nicht, was sie tun. Es kommt eine andere Zeit. Es kommt eine Zeit, in der Offenbarung steht das geschrieben, Offenbarung 6. Das finde ich auch. Höchst interessant. Offenbarung 6, Vers 9 bis 7. Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten. Sie riefen mit lauter Stimme: Wie lange zögerst du noch, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen? Da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben und ihnen wurde gesagt, sie sollten noch kurze Zeit warten, bis die volle Zahl erreicht sei durch den Tod ihrer Mitknechte und Brüder, die noch sterben müssten wie sie. Was mich bewegt hat, ist da, warum sind die Gerechten im Himmel, die gestorben sind, warum rufen sie nach der Gerechtigkeit? Ist das nicht eigenartig? Hier auf der Erde ruft Jesus am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein Stephanus sagt: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und da oben sagst du dann, wenn du da oben bist, dann sagst du: Herr, das Blut muss jetzt aber gerecht werden. Eigenartiges Paradox. Ja, aber, wisst ihr, da hat mir ein Vers, hat mir da mächtig geholfen. Und zwar im Psalm 92. Von uns kennt den Psalm wahrscheinlich kaum einer auswendig. Aber da steht geschrieben, Psalm 92, ein Psalm, ein Lied für den Sabbattag. Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen, am Morgen deine Huld zu verkünden und in den Nächten und des Nachts deine Treue. Und des Nachts steht da auch deine Treue, deine Wahrheit. Treue und Wahrheit ist im Hebräischen ist das ein Begriff. Und Treue heißt, das ist für Gott, dass er sich selbst treu bleibt. Und wenn wir das jetzt so haben, dann fiel mir ein anderer Vers fiel mir ein. Da sagte Jesus, als er die Zeit, die Endzeit beschrieb, als er die Zeichen beschrieb, was alles passieren wird, dass er seine Jünger vorbereitet, da sagte er: Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und was wir sehen in der Offenbarung, da ist eine Zeit, wo die Menschen nicht mehr, durch welche Plagen und Strafen und furchtbaren Sachen sie gehen, da steht, mehrfach steht geschrieben, aber sie kehrten nicht um und sie wandten sich nicht zu Gott zu. Und wenn hier jetzt die vollendeten Heiligen, wenn sie da rufen um Gerechtigkeit, dann ist das, sie rufen danach, die Gnade war ausgegossen, die Gnade ist ausgegossen und war ausgegossen. Aber Herr, sie sagen: Herr, wann ist es soweit, dass es sich offenbart? Wann ist es soweit, dass ich deine Treue, deine Zuverlässigkeit, deine Wahrheit, dass sie sich offenbart? Das eine schließt das andere nicht aus. Es kommt eine Zeit, da niemand mehr wirken kann. Und Jesus, von ihm steht im Johannesevangelium steht geschrieben, Mose hat das Gesetz gegeben. Aber die Gnade und die Wahrheit, Wahrheit, Treue, ist auch im Griechischen ähnlich. Aber Gnade und Wahrheit sind durch Christus geworden. Halleluja, preis den Herrn. So, und wenn wir diesen Sprung erstmal geschafft haben, dass wir wirklich dieses erlebt haben, dass man das als Märtyrer, dass ich von außen her unter solchen Druck komme, dass ich mich entscheiden muss, ob ich als Christ mich zu ihm bekenne, und das ist ja das, was wir im Abendmahl, was wir das bekennen, das ist der Bund, der neue Bund. Bekennen wir uns zu diesem Bund, dann ist der Bund mit dieser Welt nicht möglich, wenn dieser Bund beinhaltet, dass ich zu Dingen Ja sage, die dem Wesen Gottes widersprechen. Ich kann nicht. Natürlich, damals gab es auch schon Sachen, unter der Hand haben sie Zettel verteilt, Freisprechungszettel. Victorius Sirius hat geopfert, mit Stempel. Damals gab es das schon. Konntest du kaufen, solche Sachen. Konntest du kaufen. Es gab Christen, die haben sich so eine, seht ihr, merkt ihr das? So ein bisschen so wie Ablass. Konntest du kaufen. Ah, bist du vorweg, da brauchst du da nicht hin. Brauchst du nicht mehr zum Opfern erscheinen. Aber diese Sachen haben irgendwie alle Folgen. Du kannst zwar vor Menschen, vor Sonnen, kannst du irgendwelche Dinge kannst du machen. Aber wenn du vor Gott stehst, ist es anders. Und so mancher hat ja gesagt, ah, ich brauche doch nur ein Lippenbekenntnis machen. Ich brauche doch nur, Mensch, ich gehe da hin, ich gebe da mein Opfer ab und im Herzen mache ich das doch gar nicht. Im Herzen stehe ich doch da gar nicht zu. Und dann gehe ich wieder zurück in meine Gemeinde und alles ist easy. Solche Sachen hat es immer gegeben. Aber diese Sachen wurden auch publik. Und damals war es so, wenn du geopfert hattest, bist rückfällig geworden. Oder das hieß dann, du hast versagt. Das waren die sogenannten Lapsi. Die hatten echte Probleme. Weil Jesus nämlich gesagt hat, wer meinen Namen verleugnet vor den Menschen, den verleugne ich auch. Das war also ein ernsthaftes Problem. Und die Gemeinde hat das sehr ernsthaft erwogen. Da ging es dann um die Frage, kann man Menschen wieder aufnehmen, die Gott verleugnet haben? Nun, wir erinnern uns an Petrus. Und so haben sie entschieden, okay, sie dürfen wiederkommen. Wenn sie wirklich Vergebung, wenn sie wirklich bereuen, dürfen sie wiederkommen. Aber dann müssen sie auf der Büßerbank Platz nehmen. Sie kommen in die letzte Reihe, da und da, da sitzen die Leute, die das und das gemacht haben. Und dann musstest du das aber durchhalten. Und wenn du das ein Jahr abgehalten hast oder so, dann wurde gesagt, okay, wir glauben dir, wir nehmen es wieder ab, komm, du wirst wieder rehabilitiert. Wir sagen, oh, ich kann nur vor Gott bekennen, es tut mir leid und fertig. Weißt du, es war nicht billig. Es ist eigentlich nie billig gewesen. Und warum ist es denn auch so, heutzutage bei uns ist es häufig so, wir gehen zu Gott und sagen, oh Herr, vergib mir. Und dann gehe ich gleich morgen los. Oder vielleicht in einer halben Stunde, mache dieselbe Sache wieder. Gott will, dass wir eine Festigkeit bekommen. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig einen Waschlappen um die Ohren hauen, sondern der Herr will zu unserem eigenen Herzen reden, dass wir Stellung beziehen und dass wir es selbst ernst meinen. Und das ist das Entscheidende, wenn wir vom Alten Testament rübergehen in das Neue Testament. Die Gnade setzt die Ernsthaftigkeit nicht außer Kraft. Die Gnade macht es uns nicht leichter oder billiger, sondern diese Gnade kostet etwas. Sie hat Jesus das Leben gekostet und, wenn ich was verraten darf, sie kostet auch unser Leben. Sie kostet auch unser Leben. Denn das Geheimnis des Kreuzes heißt nämlich, dass ich auf mein Leben nichts mehr gebe. Mein Leben gehört ihm. Und wenn mein Leben ihm gehört, dann kann ich eigentlich auch nicht in irgendeiner Sache eine andere Meinung als er haben. Wenn er sagt, tu dieses oder lass dieses, dann kann ich nicht sagen, nee, Herr, mach ich nicht. Ich kenne diese Situation auch so gut. Ich habe von meinem Wesen her auch diese Neigung, dass ich meine nicht bei Sünde jetzt, aber bei bestimmten Sachen, dass ich sage, nee, mache ich nicht, Herr. Mach ich nicht. Und dann ringe ich mit ihm. Und ich finde es irgendwie, bin so dankbar dafür, dass er auch diese Gnade gibt, dass er also meine ersten Anflug, dass er den nicht ganz ernst nimmt. Und dass er mich immer wieder überwindet. In der Hinsicht, da bin ich wie dieser, als Jesus in seinem Gleichnis sagt von den beiden Söhnen. Der eine sagt, ja, mach ich und mach's nicht. Und der andere sagt, nee, mach ich nicht und mach's dann hinterher doch. Also ich bin eigentlich mehr dieser Zweite. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott mich das, dass er das auch schafft und erwirkt. Aber ich merke auch, in vielen Bereichen, da erkenne ich auch, dass ich mal, Herr, es lohnt sich nicht, am Ende gewinnst du ja doch. Halleluja, preis den Herrn. Das ist so gut, ist das. Also, es ist entspannend. Also, mit ihm, mit ihm zu gehen und seinen Willen zu tun, ist wirklich total entspannend. Aber es kostet was. Es ist einfach so, es ist nichts Billiges. Das ist nicht, es gibt so eine Art von Freiheit. Das ist so eine alles easy. Hier bin ich, alles easy, alles locker. Das ist es nicht. Das ist Unsinn, ist das. Gut, dann Hebräer 12. Jetzt schließt sich langsam der Kreis. Ich hoffe, ihr könnt noch so ein kleines bisschen aushalten. Hebräer 12. Im 11. Kapitel, da gibt der Verfasser des Hebräerbriefes, durch den Heiligen Geist, gibt er uns eine lange Liste von Namen, von Personen, die um ihres Glaubens willen gelitten haben, die gestorben sind. Nicht alle gestorben, aber viele sind um ihres Glaubens willen gestorben. Und da schreibt er in den letzten Versen, was soll ich noch aufzählen? Die Zeit würde nicht reichen. Wollte ich von Gideon reden, von Barak, Simson, Jiftach, David, Samuel, den Propheten. Sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen verstopft, Feuersglut gelöscht. Sie sind scharfen Schwertern entgangen. Sie sind stark geworden, als sie schwach waren. Sie sind im Krieg zu Helden geworden und haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückgehalten. Das sind gewaltige Sachen. Das sind auch wirklich Sachen, Gott die Ehre gegeben wurde, dass er Sieg gebracht hat, dass sie auch äußerlich gewaltige Dinge gesehen und erlebt haben, dass sie erfahren haben und gesehen haben und die ganze Welt hat gesehen, Gott ist mit ihnen. Preist den Herrn. Einige nahmen aber die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker, gesteinigt wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht, zogen in Schafpelzen und Ziegenfällen umher, notleidend, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Schluchten des Landes. Doch sie alle, aufgrund des Glaubens von Gott besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott erst für uns etwas Besseres vorgesehen hatte, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. In dem Zusammenhang können wir auch jetzt die Alten sehen. Da können wir auch diese Frau mit den 6 Kindern sehen. Sie hat sich selbst dahingegeben. Um des Glaubens willen. Sie wurde nicht errettet. Sie wurde nicht herausgeholt. Oder die 6 Söhne, sie wurden nicht herausgeholt. Ein Stephanus wurde auch nicht herausgeholt. Das Paradoxe ist hier, warum lässt er die einen siegreich erstehen und alle sehen den Sieg? Und warum werden die anderen in den Tod hineingegeben? Das Kreuz ist der Sieg. Das Kreuz ist der Sieg, dass sie sich selbst nichts acht, für nichts erachteten. Und es liegt an Gott, was er daraus macht aus dieser Situation. Es liegt allein an ihm, was er aus einer Situation macht, wenn wir uns zu ihm bekennen. Und wenn wir hier Sieg haben, einen gewaltigen Sieg haben, so dürfen wir eins nicht vergessen. Wir haben den Lohn des Sieges, haben wir auf eine gewisse Art und Weise schon davon. Aber für die, die überwinden und Gott die Ehre geben und wo du nichts siehst, da ist eine Belohnung für sie bereitet und die ist im Himmel. Sind noch Unterschiede. Und wenn wir darauf achten, das Sichtbare ist wichtig, hat auch seinen Wert, aber wir schauen auf das Unsichtbare. Oh Halleluja, preis den Herrn. Wir stehen in einem Kampf. Und dann hier, da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns angetragen ist. So, und jetzt kommt etwas anderes. Vorher war es so, mehr oder weniger ging es darum, nach außen hin vor den Menschen, vor der Welt, den Glauben zu bezeugen. Und was jetzt hier hervortritt, ist, dass wir die Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Kampf ist nach außen und innen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude, diese Freude hat er nicht auf dieser Erde gehabt. So manches Mal wurde es ihm gegeben, dass er durch den Geist, dass er sehen konnte. Er jubelte, als er sah, wie seine Jünger die Autorität, die er ihnen gegeben hatte, wie sie diese Autorität ausnutzten. Und dann sagte er, stutzte sie so ein bisschen, es geht nicht um eure Autorität, sondern dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass ihr Kinder des Höchsten seid. Das ist euer großer Lohn. Halleluja. Preis den Herrn. Also er hatte schon die Sicht, aber er musste durch den Tod hindurch. Und dann hatte er den gewaltigen Sieg. Dann wurde er in die Stellung hineingesetzt. Da steht im Hebräerbrief auch, er litt durch den Gehorsam. Oh Halleluja, preis den Herrn. Und dann, er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Denkt an den, der von den Sündern solchen Widerstand gegen sich erduldet hat. Dann werdet ihr nicht ermatten und den Mut nicht verlieren. Also, wir sollen uns vor Augen halten, welchen Widerstand, was Jesus erduldet hat, was er erduldet hat. Und wenn wir das bedenken, dann werden wir durch den Geist darin gestärkt, dass wir auch den Widerstand aufbringen können. Also den Widerstand gegen den Widerstand uns gegenüber. Und jetzt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Das heißt also, wir selbst stehen in einem Kampf, dass wir unseren Egoismus überwinden. Dass wir das Falsche, was in unserem Herzen ist, dass wir dagegen anstehen. Und zwar so gegen anstehen, dass wir bis aufs Blut dagegen anstehen. Und dabei geht es nicht darum jetzt, dass wir das nach außen hin verlagern. dass wir andere dafür verantwortlich machen. Oder was, wenn du dagegen angehst, wenn du im Geist, in der geistlichen Kampfführung stehst und gegen Mächte gegen angehst, dann darfst du das aber nicht unter dem Bewusstsein machen, dass du der Gute bist. Sondern dann musst du das in dem Bewusstsein machen, dass du schwach bist. Herr, in Jesu Namen, ich stelle mich dir jetzt unter. Ich will nicht zulassen, dass mein altes Ich, dass es die Oberhand gewinnt. Dein Wille geschehe. In unserem Herzen ist immer Gethsemane. Auf eine gewisse Art und Weise ist immer Gethsemane. Und wenn es durch ist, wenn du da widerstanden hast, dann wirst du Sieg erleben. Und dann trittst du auch ein in eine neue Art von Freiheit. Halleluja, preis den Herrn. Aber du kannst nicht immer damit rechnen, dass du immer nur aus Frieden und aus Freude heraus Sieg hast. Da kannst du nicht immer rechnen. Denn das ist das, was im Hebräerbrief, was auch weiter geschrieben steht. Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn. Verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Würdet ihr nicht gezüchtigt, wie es doch bisher allen ergangen ist, dann wärt ihr nicht wirklich seine Kinder. Ihr wärt nicht seine Söhne. Darum, macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest und ebnet die Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern geheilt werden. Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Es ist sein Wille, dass es uns gut geht. Aber dieser Wille ist damit verknüpft, dass wir als seine Kinder auch entsprechend leben. Dass die jegliche Art von Sünde aus unserem Leben herausgeschmissen wird. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Und die Gemeinde kann nur dann stark sein, auch in dieser Zeit, wenn wir jetzt in dieser Zeit des Relativismus, die wir erleben und die noch mächtiger und stärker auf uns zukommt, wenn wir selbst in uns aufräumen. Und darum ist es so, in der Gemeinde Gottes darf es keinen Neid, keinen Hass, keinen Zorn, keine Wut, keine üble Nachrede, darf es nicht geben. So einfach ist das, weil es Sünde ist, weil es sich mit dem Wesen Gottes nicht vereinbart. Und wie sollen wir dagegen kämpfen? Bis aufs Blut. Und das Kreuz heißt ja, nicht mein Wille geschehe. Mein Wille, ich will besser dastehen als mein Bruder oder meine Schwester. Ich will aber das Bessere haben. Oder wenn die was Schlechtes oder der was Schlechtes über mich sagt, dann kriegst du das dreimal wieder. Vielleicht denkt der eine oder andere das dann nicht mal so laut. Aber passieren tut es trotzdem. Ist das nicht eigenartig? Merken wir da nicht, dass wir in unserem Herzen, dass wir aufräumen müssen? Ich glaube im Römerbrief steht geschrieben, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Ist ja manchmal, ich habe so das Empfinden, als ob das wie so ein Gefäß ist, als ob es in diesem Gefäß, als ob wir es eingepresst haben. Als ob es wie in einem Tongefäß ist und dieses Gefäß muss zerbrechen erst. Und es ist der Druck, den wir bekommen, auch in dem Umgang miteinander, in diesem Druck sollte dieses Gefäß zerbrechen. Und es sollte dieses Kostbare hervorkommen, dieses kostbare Aroma Christi, das ist nämlich der Geist der Liebe. Dieses Kostbare. Und darum ist es auch so, die Menschen damals, als sie erkannt haben, an die Christen haben sie erkannt, nicht daran, dass sie alle große Werke getan haben, große Taten oder Wunder getan haben, sondern erkannt haben sie sie daran, dass sie Liebe untereinander hatten. Das ist das, was er selbst, Jesus selbst gesagt hat, daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das merkt man, dass diese Liebe ist nicht nur so eine romantische, oh, ich fühle mich so gut und fühlst du dich auch so gut, Liebe. Sondern das heißt wirklich, dass ich Nein sage zu meinem eigenen Begehren. Dass es mir um mich geht. Und wenn wir da hineingehen, dann ist es so, dass diese Liebe offenbar wird. Und das ist eine Liebe, die auch bereit ist, in den Tod zu gehen. Und wenn wir es hier lernen, selbst schon auf dem Weg, im Alltäglichen, wenn wir es da lernen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Herr, dann können wir auch in der Zeit, wenn es wirklich darauf ankommt, stehen. Denn wir können viel sagen, oh, wenn ich mal vor so eine Entscheidung gestellt werde, oh, ich, und man sagt mir, sag deinem Gott ab oder stirb, ich würde daran festhalten. Ich verstehe das ja nicht, wie Leute da, ja, wir stehen ja nun so im Glauben, wie Leute dann sagen können, nee, mache ich nicht. Oder ich mache das und das, oh, das verstehe ich nicht. Aber wenn wir in diese Situation kommen, wie es dann wirklich aussieht, da brauchen wir eigentlich eine Wegbereitung, dass unser Herz gefestigt wird, dass unser Herz zubereitet wird. Und dieser Weg ist nicht ein Weg der Depression oder des Trübsinns, sondern dieser Weg ist ein Weg der Freude. Es ist, wenn ich diesen Weg gehe, dass ich mich selbst verliere, dann wird etwas in uns freigesetzt. Es ist die Freude Gottes, die freigesetzt wird in uns, weil wir uns in dem bewegen, wie sich Gott, der Vater und der Heilige Geist miteinander bewegen. Wir bewegen uns in dem, wie sich die Gottheit bewegt. Da ist Freude und da ist Freiheit. Halleluja, preis den Herrn. Ist das nicht etwas, wofür es sich lohnt, aufzustehen und zu kämpfen? Lass uns aufstehen, preis den Herrn. Oh, Halleluja. Oh, Vater, wir danken dir. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns in Christus, dass du uns eine Erlösung geschenkt hast, Herr, dass wir von uns selbst wegschauen können, Herr. Und dass wir erkennen dürfen, Herr, wir aus eigener Kraft, Herr, wir schaffen es nicht, Herr. Aber deine Gnade ist so groß, Herr, dass du es uns zum Geschenk gemacht hast, ewiges Leben, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns in diesem Kampf, dass du uns zur Seite stehst, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist, dass du uns überführst, wo wir falsch sind, Herr, wo in unserem Herzen falsche Dinge sind, Herr, wo wir Vorbehalte gegen Brüder und Schwestern haben, ja, wo selbst zur Eifersucht oder Hass oder was weiß ich ist, Herr. Herr, dass du da hineinwirkst, Herr, und dass wir bekennen vor dir, Herr. Vor dir können wir nicht entfliehen. Wohin sollten wir gehen, Herr? Du bist da. Und komm, Heiliger Geist, überführe du uns, und dass wir uns zum Kreuz niederwerfen, Herr, und dass wir bekennen, Herr, wir haben gesündigt, Herr. Herr, wir haben Raum gegeben falschem, Herr. So komm, Heiliger Geist, vergib du uns jetzt, Herr. Mach uns das Blut Jesu jetzt groß, und durch das Blut Jesu sollen jetzt eine neue Erlösung kommen, eine neue Freiheit kommen, dass wir dir nachfolgen und dass wir durch deinen Heiligen Geist, dass dieses Herz, das wo es fest geworden ist, wo es hart geworden ist, Herr, dass du es zerbrichst, Herr, und dass, Herr, dieser dieser Strom deiner, dieses Aroma, diese Herrlichkeit, die von dir ausgeht, diese Gnade, die von dir ausgeht, Herr. Herr, dass sie aus uns herausfließt, Herr. Oh, danke, Herr, dafür, dass du neu schaffst, Herr. Jetzt ist ein neuer Tag. Heute wollen wir anders. Herr, heute wollen wir darauf reagieren. Heute wollen wir dich an uns herantreten lassen, Herr. Heute wollen wir auch in diesen neuen Bund, Herr, mit dir treten, Herr. Herr, wir wollen keinen Bund mit dem Fürsten dieser Welt, mit dem Geist dieser Welt, Herr, sondern wir wollen nur den einen Bund, Herr. Und dieser Bund ist der neue Bund in deinem Blut, Herr. Vater, danke dafür, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, Herr. Danke, Jesus, dass du gehorsam warst bis zum Kreuz. Danke, Heiliger Geist, dass du es uns offenbarst und dass du die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen hast, Herr. Und so komm und erwirke jetzt, Herr. Wirke du, Herr, dass wir als Jesusgemeinde, dass wir uns ganz neu von dir ausrichten lassen, Herr. Dass wir nicht mehr falschen Sachen Raum geben, Herr, sondern dass wir in unserem Herzen dir die Ehre geben. Dein Wille geschehe. In Jesu Namen. Amen.